Ja, vielen Dank für die Hinführung, durch die Moderation und auch durch dieses letzte Lied. Ich möchte beginnen und den Text vorlesen, der heute zur Predigt dran ist. Und ich bitte euch, soweit es möglich ist, einfach aus Respekt vor dem Wort Gottes dazu aufzustehen. Ich lese aus 1. Samuel 14, 1 bis 15. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir gehen zu dem Philisterposten dort drüben. Seinem Vater verriet er nichts davon. Saul befand sich zu diesem Zeitpunkt am äußersten Ende des Gebiets von Gibea, unter dem Granatapfelbaum beim Dreschplatz. Er hatte etwa 600 Mann bei sich. In seiner Begleitung war auch der Priester Ahia, der Sohn von Ikabods Bruder Ahitub. Er war ein Enkel von Pinhas und Urenkel von Eli, der in Shiloh dem Herrn als Priester gedient hatte. Von den Männern Sauls wusste keiner, dass Jonathan weggegangen war. An der Stelle, an der Jonathan das Tal überqueren wollte, ragte auf jeder Seite eine Felsspitze auf. Man nannte die beiden Felsen Boses und Senne. Der eine erhob sich wie ein Pfeiler im Norden, auf der Seite von Michmas, der andere im Süden, auf der Seite von Geba. Jonathan sagte also zu seinem Waffenträger: Komm, wir gehen zu dem Posten dort drüben, zu diesen Unbeschnittenen. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenige kämpfen. Nur zu, sagte der Waffenträger, tu, was du vorhast. Ich bin dabei, du kannst dich auf mich verlassen. Jonathan sagte: Wir gehen auf sie zu, und zwar so, dass sie uns sehen müssen. Wenn sie uns dann zurufen, halt, stehen bleiben, bis wir bei euch sind, dann bleiben wir stehen, wo wir gerade sind, und steigen nicht zu ihnen hinauf. Sagen sie aber: Kommt herauf zu uns, so klettern wir hinauf. Das soll das Zeichen für uns sein, dass der Herr sie in unsere Hand gegeben hat. Sie gingen also und zeigten sich ganz offen dem feindlichen Posten. Als die Philister sie sahen, sagten sie zueinander: Seht nur, da kommen ein paar Hebräer aus den Löchern, in die sie sich verkrochen haben. Sie riefen den beiden zu: Kommt herauf zu uns, wir haben ein paar Wörtchen mit euch zu reden. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger: Mir nach, der Herr hat sie in Israels Hand gegeben. Jonathan kletterte auf allen Vieren hinauf und sein Waffenträger hinter ihm her. Da fielen die Philister vor Jonathan einfach um und der Waffenträger, der hinter ihm herging, tötete sie. Bei diesem ersten Schlag gegen die Philister hatten Jonathan und sein Waffenträger an die 20 Mann auf kleinstem Raum erledigt. Alle Philister packte das Entsetzen, die im Lager und die im Gelände, das ganze Heer, auch die Wachposten und alle, die zur Plünderung ausgezogen waren. Als dann auch noch die Erde bebte, brach unter ihnen eine Panik aus, die Gott geschickt hatte. Ihr könnt euch wieder setzen. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Wir schreiben das Jahr 1918. Der Erste Weltkrieg tobt und er tobte auch in Palästina. Die Briten sehen sich bei einer Stadt namens Michmas türkischen Truppen gegenüber. Und wer gerade zugehört hat bei der Schriftlesung, dem kommt der Name Michmas wahrscheinlich bekannt vor. Es ist genau die Stadt, von der wir auch in 1. Samuel 14 lesen. Zwischen der britischen Armee auf der einen Seite und den Türken in der Stadt auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es einen Graben, der zwischen zwei Felshängen hindurchläuft. So sieht das aus, auch heute noch, ist immer noch begehbar. Und so einen Graben nennt man Wadi. Er wurde über die Jahrhunderte durch immer wieder durchfließendes Wasser ausgespült. Dieses Wadi liegt also zwischen den beiden Heeren. Wenn ihr euch den einmal ganz kurz anguckt, auch wenn er nicht besonders tief ist, gerade nicht an allen Stellen, so ist doch ersichtlich, dass es eigentlich für Mensch und vor allem für Maschine unmöglich ist, einfach mal drüber zu klettern. Es ist schon für die Menschen schwer, aber erst recht für schweres Panzergerät. Doch in einer Nacht hatte einer der britischen Soldaten die Idee, oder es fiel ihm vielmehr ein, dass er den Namen dieser Stadt Michmas doch kannte. Und ihm war auch klar, dass er den Namen aus der Bibel kannte. Und so setzte er sich in sein Zelt, holte seine Bibel aus dem Rucksack und fing an zu suchen und fand tatsächlich diese Stelle in 1. Samuel 14. Er liest sie also ganz neugierig, was jetzt da drin steht, und findet diesen Bericht, wie Jonathan diesen Wachposten überwunden hat. Und er findet auch die genaue Beschreibung mit den zwei Felszacken auf der einen und auf der anderen Seite und sieht, dass es dort einen kleinen, engen Pfad gab, wo Jonathan runter und auch wieder hochgeklettert sein muss. Und das gelesen, läuft er sofort zu seinem General und sie lesen nochmal zusammen diese Stelle. Der General ist auch angetan und schickt sofort einen Suchtrupp los, der diese zwei Felszacken suchen soll, um die Stelle zu identifizieren. Und sie ziehen in der gleichen Nacht aus und finden tatsächlich diese zwei Felszacken und den ganz schmalen Pfad. Aber sie sehen auch, dass auf der anderen Seite ein ganz kleiner türkischer Vorposten aufgestellt ist, offensichtlich um diesen engen Pass zu bewachen. Aber es sind nur eine Handvoll Leute. Sie berichten das dem General und er schickt sofort eine ganze Abteilung dorthin. Sie klettern runter und unerkannt in der Dunkelheit auch wieder hoch und überwältigen tatsächlich diesen kleinen Wachposten. Und das war der Schlüssel dazu, um am nächsten Tag die ganze Stadt einzunehmen. Und wir sehen so, dass der biblische Text auch auf diese Weise heute noch ganz relevant sein kann, weil sie von historischen Begebenheiten und historischen Plätzen berichtet. Kommen wir zurück zum Text und ein bisschen zu der Vorgeschichte. Saul, der König von Israel, für ihn sieht es momentan ganz schlecht aus. Bei ihm ist es nicht so wie bei den Briten und Türken, dass zwei Heere gegenüberliegen. Die Verhältnisse sind bei ihm leider ganz anders. Wir sehen im Text, dass er nur 600 Mann bei sich hatte. Die Philister auf der anderen Seite bei Michmas, die hatten aber Tausende von Soldaten und Streitwagen und waren bis an die Zähne bewaffnet. Zwischen ihnen liegt, wie gesagt, diese Felsschlucht, damals wie heute begehbar, und so sind beide Seiten irgendwie trotzdem vor einem Überraschungsangriff geschützt. Beide liegen auf der jeweils eigenen Seite und können den Gegner sehen. So sieht es heute aus, wenn wir jetzt von der Seite gucken würden, wo Saul vermutlich lag. Und das ist die Stadt Michmas. Und wer ganz gute Augen hat, sieht auch hier diesen kleinen Zaun, der die Furt dahinter, den Abhang dahinter absichern soll. Und wir lesen auch im Text, dass die Philister genauso einen Wachposten aufgestellt haben. Warum, wissen wir nicht. Ob sie einfach nur näher an Sauls Truppen herangehen wollten oder ob sie vielleicht auch diesen engen Pass absichern, das wissen wir nicht. Er war aber da und Jonathan wusste es. Saul dagegen wartet einfach ab und unternimmt nichts. Er sitzt unter einem Granatapfelbaum. So beschreibt es der Autor. Jonathan scheint dagegen von der gesamten Situation unbeeindruckt zu sein. Ihm ist es egal, dass auf der anderen Seite tausende Soldaten sind und er mit dem Heer seines Vaters nur zu 600 auf der anderen Seite steht. Für uns ist eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, was Jonathan da im Schilde führt. Denn angenommen, er wusste, wenn er jetzt mit seinem Waffenträger da hochklettert und er selbst diese 20 Mann oder wie viele dann letztendlich auch da waren, überwältigt, was macht er dann? Er konnte ja nicht wirklich denken, dass er dann im nächsten Schritt auch die Tausenden von den anderen Soldaten dort überwältigt. Aber diese Gedanken hatte er entweder nicht oder sie waren ihm völlig egal, denn er zieht trotzdem los und er klettert dort runter und er bittet sich von Gott dann noch das Zeichen und sagt, wenn wir das nicht tun sollen, dann lass sie so antworten. Aber wenn wir das tun sollen, dann lass sie antworten, komm zu uns herauf und dann wissen wir, dass du sie in unsere Hand gegeben hast. Also Jonathan ist nicht tatenlos wie sein Vater, dem König von Israel, sondern er zieht los. Ich denke aber, dass diese Tat, auch wenn wir sie heute nicht nachvollziehen können, kein jugendlicher Leichtsinn war. Kein Einfall, den er mal gerade eben so hatte und dann einfach so auf gut Glück loszieht. Wir sehen das in Vers 6. Dort steht nämlich in der ersten Hälfte diese Aussage, komm, lass uns zu dem Posten dieser Gottlosen hinübergehen. Jonathan sagt das zu seinem Waffenträger und ich denke, dadurch wird deutlich, dass Jonathan es einfach nicht akzeptieren will, dass diese heidnischen Philister, die nicht an den wahren Gott glaubten, Gottes Volk im eigenen Land unterdrücken können. Das wollte er einfach nicht wahrhaben. Und das sehen wir auch daran, das können wir in Kapitel 13 nachlesen, dass er diesen Kampf, der jetzt hier gerade schon voll im Gange ist, angezettelt hat, indem er auch schon eine ähnlich waghalsige Tat begonnen hat, die dann letztendlich die Philister dazu bewegt hat, überhaupt erst mit ihrem ganzen Heer nach Michmas zu rücken und Israel anzugreifen. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann steht da vielleicht, und das Wörtchen ist ganz wichtig, vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Jonathan setzt vor seine Aussage, dass vielleicht wird der Herr uns helfen. Ich denke, damit zeigt er aber nicht seinen Unglauben auf oder mangelndes Vertrauen oder sonst irgendwas, sondern damit bringt er einfach nur zum Ausdruck, dass er nicht weiß, ob Gott an dieser Stelle wirklich durch ihn eingreifen will. Denn, und das sehen wir sofort im nächsten Teilsatz, dort begründet er es, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Jonathan ist sich nicht sicher, ob Gott in dieser Situation durch ihn eingreifen wird. Aber dass Gott eingreifen kann, das steht für ihn außer Frage. Dieses Vertrauen, das wir hier in Jonathan sehen, wird nicht dadurch getrübt, dass es so viele Soldaten auf der anderen Seite gibt und dass sie selbst so wenige sind. Denn er kennt seinen Gott. Er weiß, wer der lebendige Gott ist, der auf seiner Seite steht oder auf dessen Seite er vielmehr steht. Denn er weiß, dass seinen Gott nichts aufhalten kann. Man kann hier auch übersetzen, es gibt kein Hindernis für Gott oder Gott hat keine Einschränkungen. Das bekennt Jonathan. Er weiß genau, wer sein Gott ist. Für ihn gibt es nichts, was ihn in seinem Handlungsspielraum einschränken könnte. Und ich denke, auf uns bezogen, Gott ist es genauso wichtig, dass wir, dass du und dass ich immer wieder dieses Vertrauen an unseren Gott, dass wir ihm das immer wieder aussprechen. Ich weiß nicht warum, ich bin nicht Gott, aber ich denke, ihr könnt das auch nachvollziehen in eurem eigenen Leben, wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid. Wir werden immer wieder dazu aufgefordert, sei es durch Worte oder durch Taten oder Gedanken, immer wieder dieses Vertrauen zu bestätigen und zu sagen, ja Gott, ich vertraue dir, ich tue das. Und das war auch bei mir so. Wir hatten eine Zeit lang, einige Jahre, eine ganz schwere Situation. 2011 wurde bei meiner Mutter das erste Mal Krebs diagnostiziert. Das hat uns alle von den Socken gehauen und wir waren geschockt. Seitdem hatte sie schon 2 Chemos und mehrere OPs. Sie ist heute aber am Leben und, soweit wir es beurteilen können, gesund, um euch vielleicht zu beruhigen. Aber als es ihr einmal wieder ganz schlecht ging und sie mitten in einer Chemo drin steckte und es nicht so gut um sie aussah, dann war ich zu Hause und habe unsere ältere Tochter ins Bett gebracht. Dunkel, ich habe sie in ihr Bett hineingelegt, bin da, aber nicht bei ihr direkt und sie sieht mich nicht. Diese Situation, bis sie einschläft, ich warte ab und bete in der Zeit für meine Mutter, wälzt das alles in meinen Gedanken hin und her, versucht da irgendwie Klarheit reinzubringen. Und meine Tochter schläft noch nicht ein und weiß aber auch irgendwie nicht, weil es so dunkel ist, ist der Papa noch da oder nicht. Also fängt sie einfach an, ein bisschen zu quengeln. Und ich, so wie ich es gewohnt war, sag einfach in der Situation, ich bin da. Und in dem Moment kam es mir wie so ein Blitz in die Gedanken geschossen. Genau das Gleiche sagt Gott dir, sagt Gott euch in eure Situation. Es ist vielleicht dunkel um euch herum. Ihr wisst nicht, wie es weitergeht, ob Gott da ist, ob er das in der Hand hält. Aber ich sage dir, ich bin da in dieser Dunkelheit. Ich bin da. Und genau in dem gleichen Moment kam auch diese Frage in mir hoch, von der ich eben schon gesprochen habe. Gott stellte mich wieder vor die Wahl und vor die Frage, Erich, vertraust du mir? Ich bin da, aber vertraust du mir auch, dass ich diese Situation in der Hand halte? Und wie ich da im dunklen Zimmer saß, geschützt vor anderen Blicken, fand ich unter Tränen dann doch die Worte, ja, Jesus, ich glaube dir, ich vertraue dir. Ich weiß, dass du die Situation in deiner Hand hältst. Was hatte sich jetzt geändert? Äußerlich rein gar nichts. Meine Mutter war immer noch krank, sie hatte immer noch die Chemo, die immer weiterging. Ihr ging es immer noch schlecht, wir wussten nicht, wie es ausgeht. Aber innerlich hatte sich alles verändert. Bei mir zumindest in der Situation. Ich wusste, dass mein großer Gott, der alles in seiner Hand hält, für den nichts unmöglich ist, der keine Einschränkungen hat. Er hat diese Situation in seiner Hand. Er ist Herr, auch in dieser Zeit. Und er wird alles zum richtigen Ende führen. Und die Parallele zu der Geschichte von Jonathan ist, denke ich, ganz klar. Er vertraute auch seinem Gott. Aber trotzdem ist da noch dieses Vielleicht. Wir wissen nicht, ob Gott wirklich das tut, was wir uns wünschen oder das, was wir uns vorstellen oder was wir vielleicht selber in der Situation tun würden. Vielleicht macht Gott das so, wie wir es uns vorstellen, vielleicht aber nicht. Aber ich vertraue trotzdem, so oder so. Genauso möchte ich dir das in deiner eigenen Situation sagen. Gott ist da. Gott ist da. Auch wenn es vielleicht dunkel um dich herum ist, ein Berg an Aufgaben oder Herausforderungen vor dir liegt, eine Klausurphase oder die Bewerbung für einen Job oder ganz viele verschiedene Aufgaben, die gleichzeitig auf dich einströmen und du nicht weißt, ob du das überhaupt alles bewältigen kannst. Gott ist da. Er hat die ganze Situation in seiner Hand. Vertraue ihm, ohne dadurch gleich die Gewissheit zu bekommen, dass er genauso handeln wird, wie du es dir vorstellst oder wünschst. Vertraue ihm, denn das ist das, was Gott vielleicht gerade in dieser Situation von dir hören möchte. Das vielleicht kann dir aber keiner nehmen. Kommen wir noch einmal zurück zu Saul, dem Vater von Jonathan. Während Jonathan aktiv war, mutig voranging, war Saul passiv. Er saß im Schatten des Granatapfelbaums und tat nichts. Eigentlich war er der König von Israel. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, sein Volk zu schützen und voranzugehen. Aber er war passiv. Er saß nur da und Jonathan ging voran. Und ich denke, den Unterschied bei beiden Männern macht gerade das Vertrauen aus. Der eine vertraute nicht und hatte deshalb keinen Antrieb, hatte keinen Grund, mutig voranzugehen und etwas zu wagen, was eigentlich mit menschlichem Verstand unvernünftig ist. Der andere, Jonathan, hatte aber dieses Vertrauen. Er wusste, wer auf seiner Seite war und deshalb wagte er etwas und ging mutig den nächsten Schritt, ohne zu wissen, was kommt, ohne zu wissen, was hinter dem nächsten Hügel liegt. Jonathans Vertrauen führte schließlich dazu, dass ganz Israel gerettet wurde. Wir haben den Text nicht weiter gelesen, aber wenn wir Vers 16 und folgende lesen, dann sehen wir, dass Israel, obwohl sie nur 600 sind, einen gewaltigen Sieg über die Philister erringen. Aber nicht, weil diese 600 so gut kämpfen konnten, sondern weil Gott eingegriffen hat. Jonathans Vertrauen war quasi der Türöffner dazu, dass Gott eingegriffen hat und die Philister besiegte. Die ganze Situation hat sich verändert und Jonathans Vertrauen, trotz der aussichtslosen Situation, hat alles auf den Kopf gestellt. Nichts mehr war danach so, wie es vorher war. Das Vertrauen des einen hat das Schicksal aller total verändert, des ganzen Volkes. Ein Mensch kann in aussichtslosen Situationen den Unterschied ausmachen. Und vielleicht etwas persönlicher formuliert, du kannst den Unterschied ausmachen. Oder du machst den Unterschied. Ob du es glaubst oder nicht, es ist möglich. Ich möchte das mit einer ganz passenden Geschichte darstellen. 2004, und ich denke, einige, die ein bisschen die Nachrichten verfolgen, werden sich auch noch daran erinnern können. Ende 2004 fanden in der Ukraine die Wahlen zum nächsten Präsidenten statt. Obwohl die unabhängigen Medien ganz klar den Führer der Opposition als nächsten Präsident sahen, sollte alles ganz anders kommen. Als der Sprecher der staatlichen Nachrichtenagentur nach der Wahl live den Ausgang dieser Wahl verkündete, sagte er, dass der bisherige Präsident Janukowitsch als Sieger aus dieser Wahl hervorgegangen ist. Und genau in dieser Situation, während der Nachrichtensprecher das kommuniziert, macht eine Frau auf sich aufmerksam. Ihr Name ist Natalia Dmitruk. Und wie machte sie auf sich aufmerksam? Sie war, während der Mann auf dem Bildschirm sprach, unten rechts, ein Achtel vom Bildschirm gehörte ihr. Sie war nämlich und ist es auch immer noch Dolmetscherin für Gebärdensprache. Und sie übersetzte das, was der Nachrichtensprecher sagte, für die ungefähr 60.000 Ukrainer, die taub waren und deshalb auf sie angewiesen waren. Und während der Sprecher verkündete, dass der bisherige Präsident die Wahl wieder gewonnen hat, übersetzte sie wie folgt. Die Resultate der Wahlkommission sind gefälscht. Glaubt ihnen nicht. Unser Präsident ist Viktor Juschtschenko. Mir ist es sehr unangenehm, dass ich bisher die Unwahrheit übersetzt habe. Ich werde das nicht mehr länger mitmachen. Diese Nachricht verbreitete sich so schnell, nicht nur unter den 60.000, die ihr zuhörten oder ja, sie ihre Nachricht verfolgten, sondern auch unter all den anderen, an die sie es schnell weitergeleitet haben. Und das führte dazu, dass ganz schnell ein Großteil der Ukraine den Aufstand zunächst friedlich auf die Straßen brachte und gegen dieses Ergebnis demonstrierte. Und das führte dazu, dass die Wahl wiederholt wurde und Anfang 2005 tatsächlich der Herausforderer Juschtschenko zum Präsidenten ernannt wurde. Und das Ganze nur, weil eine Frau unten rechts im Bildschirm etwas anderes gesagt hat, als sie eigentlich sagen sollte. Sie hat das ganze Geschehen auf den Kopf gestellt, weil sie nicht mehr mit dem Strom schwimmen wollte, weil sie nicht das tun wollte, was nicht richtig war. Sie hat wie Jonathan den Unterschied gemacht und die ganze Situation verändert. Und ich denke, so kannst du und so kann ich auch den Unterschied in einer Situation ausmachen, ob wir es glauben oder nicht. Und genau dazu möchte ich dich ermutigen. Mach den Unterschied aus. Wenn Leute um dich herum negativ denken, reden oder handeln, dann mach den Unterschied und rede und denk und handle positiv. Egal, was um dich herum passiert. Wenn Herausforderungen oder sogar Gefahren um dich sind, dann mach den Unterschied und vertraue Gott in dieser Situation. Wenn du denkst, dass der Boden dir gerade irgendwie unter den Füßen wegrutscht, dass du nicht mehr stehen kannst, dass du keinen Halt hast, dann mach den Unterschied und vertraue Gott. Geh mutig voran, so wie Jonathan es hier in der Geschichte getan hat. Und nochmal zurück zu dem Satz, du machst den Unterschied. Als ich darüber nachdachte und gerade das auch berücksichtigte, was ich gerade sagte, dass man den Unterschied macht, indem man Gott vertraut, bin ich eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass der Satz nicht heißt, du machst den Unterschied, sondern Vertrauen macht den Unterschied. Dein Vertrauen macht den Unterschied. Und vielleicht sitzt du die ganze Zeit hier und denkst, das ist doch utopisch. Das kann überhaupt nicht funktionieren, was du da erzählst. Da stimme ich dir zu. Es ist wirklich verrückt und es ist vielleicht auch utopisch und vermutlich auch unmöglich, wenn wir es selbst bewerkstelligen wollten. Aber, und da gibt es dieses große Aber, das es immer wieder im christlichen Glauben gibt, dieses Vertrauen kann ich nicht und muss ich auch nicht selbst bewerkstelligen. Denn wir lesen in der Bibel gerade im Neuen Testament, dass jedem Nachfolger Jesu der Heilige Geist gegeben wurde. Jeder, der sich aufgemacht hat, Jesus nachzufolgen, hat von ihm den Geist Gottes bekommen, der jetzt in uns ist, der uns treibt, der uns voranbringen möchte. Und das ist nicht irgendein Geist, nicht irgendeine Kraft, nicht irgendetwas, sondern das ist der Geist, der Jesus, als er gekreuzigt wurde und gestorben ist, aus dem Totenreich auferweckt hat und in das Reich Gottes gesetzt hat, wo er jetzt für alle Zeit herrscht. Genau dieser Geist, der das bewirkt hat, der lebt jetzt auch in dir und in mir, wenn du ein Nachfolger Jesu bist. Und dieser Geist, für ihn ist es eine Kleinigkeit, dieses Vertrauen in dir zu bewirken, das alles verändert. Du kannst es haben, wenn du darum betest und es haben willst. Und deshalb ist die Frage, mit der ich schließen möchte, vertraust du schon? Vertraust du schon? Ich möchte abschließen und noch ein Gebet sprechen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Herr über Himmel und Erde bist. Ich danke dir, dass du keine Grenzen hast, dass dich nichts einschränkt, dass es für dich kein Hindernis gibt, das zu groß wäre. Und ich danke dir, dass du in uns lebst durch deinen Geist und dass du uns deine Kraft gibst, die uns vorantreiben möchte. Herr, und ich bitte dich für uns alle, die wir hier sind, Herr, dass wir genau das zulassen, dass wir dich darum bitten, dass du uns diesen unbändigen Vertrauen schenkst und wir mutig vorangehen können, so wie Jonathan es getan hat. Danke, dass du das gerne in uns bewirken möchtest. Amen.